alle Übersetzung. Und hier so vor, 1. Thessalonicher 4, Verse 1 bis 5. Um eins möchte ich euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben euch bereits gesagt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr unseren Anweisungen folgt. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus. Gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Gebote, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Deshalb soll niemand unerlaubte sexuelle Beziehungen eingehen. Jeder soll mit seiner Ehefrau so zusammenleben, wie es Gott gefällt, und auf sie Rücksicht nehmen. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Ja, ich habe das heute mal auch bei Facebook schon angekündigt. Es wird über das Thema Sex gehen. Und das ist ja jetzt für die Leute unter euch, die Scrabble spielen, sicherlich irgendwie ein bekanntes Thema, weil es so eins der ganz wenigen deutschen Worte ist, wo man ein X verwenden kann. Außer Hexen bleibt da sonst nichts. Und von daher ist ja klar, dass man sich auch in der Gemeinde mal mit dem Thema auseinandersetzen sollte. Ich hoffe auch, dass es jeden interessiert und meine, eigentlich müsste es jeden interessieren, weil der Mensch als solcher ja ein sexuelles Lebewesen ist. Also Sex ist so tief in uns drin, das steckt in unseren Genen, in unserer DNA irgendwie, und es ist nicht ein Randgebiet oder ein Nebenthema des Menschseins, sondern es ist etwas, was uns durch und durch prägt, und wir sind einfach, wie man so sagt, sexuelle Lebewesen. Von daher ist ja eigentlich klar, oder sollte es so sein, dass jeder sich mit dem Thema beschäftigt, sich jeder dafür interessiert und auch jeder, zumindest in der Gemeinde, Interesse daran haben sollte, was denn eigentlich Gottes Wort zum Thema Sex zu sagen hat. Und es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren es kein Thema gegeben hat, zumindest so in meiner Erinnerung, wo ich öfter nachgefragt worden bin, da mal drüber zu predigen. Also das kam wirklich regelmäßig oder kommt auch immer noch regelmäßig so, ich kann es nicht mal über das Thema Sex predigen. Und ich habe mich immer so ein bisschen schwer damit getan, ehrlich gesagt, wie man wahrscheinlich daran merkt, dass ich seit 11 oder fast 12 Jahren mittlerweile in dieser Gemeinde hier bin und mehr oder weniger jedes Wochenende predige und trotzdem noch nie wirklich eingehend mal über Sexualität gepredigt habe, außer einer Predigt mal über Ehebruch, die es, glaube ich, letztes Jahr mal gegeben hat, aber sonst eigentlich mit dem Thema nicht mich befasst habe und nicht darüber gepredigt habe. Das liegt an verschiedenen Dingen, und ein Grund dafür ist, dass ich einfach irgendwie bei so ein paar Bereichen wie von Sexualität auch selber überhaupt nicht genau wusste, was Gottes Wort eigentlich dazu zu sagen hatte und selber keine klare Meinung hatte, die ich vertreten konnte, und dann dachte, okay, Storch, wenn du keine Ahnung hast, dann halt lieber ganz die Klappe, kannst du irgendwie so deine Meinung weitergeben, wenn dich jemand fragt. Aber sag nicht irgendwie von vorne etwas, was dir nachher leid tut und wo du dich nachher fragst, ob das wirklich irgendwie so richtig gewesen ist, sondern dann geh lieber selber irgendwie nochmal studieren und forsch das nach und guck mal, wann der Zeitpunkt kommt, und dann kannst du es ja immer noch sagen. Ja, und jetzt kam das irgendwie ziemlich spontan, irgendwie so vorgestern oder so, kam auf einmal irgendwie ganz klar irgendwie so der Impuls, okay, am Wochenende wird über Sexualität gepredigt. Und speziell wird über das Thema gepredigt, warum eigentlich die Bibel einen Zusammenhang sieht zwischen Sexualität und Ehe und wie denn dieser Zusammenhang eigentlich aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema vielleicht auch so den einen oder anderen von euch so ein bisschen ärgert oder anstößt oder reizt oder was. Dann kann ich da nichts zu. Ich vermeide das eigentlich immer ganz gerne, also ich will gar nicht irgendwie kontrovers sein, bin es trotzdem. Und das liegt aber einfach daran, dass ich mich verpflichtet sehe, das zu predigen, was Gottes Wort sagt, und weniger das zu predigen, was uns die Ohren nachklingeln, und lieber ganz ehrlich mit zu sein mit dem, was in der Bibel steht. Und ihr müsst nachher selber wissen, was ihr daraus machen könnt. Das, was ich meine, was meine Verantwortung ist als Prediger und auch als Gemeindeleiter, ist euch zu sagen, was ich meine, was Gott zu bestimmten Themen zu sagen hat. Aber es ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr das auch irgendwie genauso umsetzt. Und das ist so ein Punkt, der mich immer wieder irgendwie an diesem Sex-Thema auch gewundert hat oder gestört hat. dass ich weiß, wie in den meisten christlichen Gemeinden, gerade im freikirchlichen Bereich, mit Sexualität umgegangen wird und dass es so wie dieser eine Punkt ist, der darüber entscheidet, ob du in der Gemeinde bleiben kannst oder ob du aus der Gemeinde rausgeschmissen wirst. Und so dieser eine Punkt, woran man geistliches Leben misst und halt irgendwie immer so eine ganz besondere, hervorgehobene Rolle spielt, die ich selber eigentlich nicht so hundertprozentig sehen kann im Wort Gottes. Und deswegen dachte ich mir, das ist blöd, wenn ich jetzt auch noch darüber predige, dann klingt es nachher vielleicht so, als würde ich euch jetzt sagen, wie ihr euer Leben zu führen habt und möglicherweise das dann sogar noch kontrollieren. Das ist definitiv nicht der Fall. Also ich fühle mich auch in dieser Rolle total unwohl und werde jetzt also nicht ungefragt nachts bei euch vorbeikommen und schauen, was ihr in eurem Zimmer macht. Aber der Punkt ist schon irgendwie, dass ich meine, dass Gottes Wort und Gott selber eine sehr, sehr starke Meinung hat zu den meisten Dingen des alltäglichen Lebens und dass uns diese Meinung nicht egal sein kann. Und was mich dann manchmal so ein bisschen nervös macht oder irritiert, ist, wenn Christen sagen, ich habe Jesus mein Leben ganz gegeben und ich folge ihm nach und egal was er sagt, ich werde das tun. Und dann doch irgendwie so ein paar Bereiche ihres Lebens gerne ausklammern und sagen so, ja, da habe ich zwar gehört, was Gott irgendwie von mir möchte, aber ich mache doch lieber etwas anderes oder ich glaube das einfach nicht, dass Gott das so deutlich gesagt hat und kam jedenfalls nicht so richtig damit klar. Also ich denke schon irgendwie, dass Gottes Wort mehr als eine Information für uns sein sollte, wenn wir Jesus unser ganzes Leben gegeben haben und dass es dann irgendwie auch eine ganz starke Richtungsanweisung geben kann, und wir vielleicht dann auch im Idealfall gar keinen brauchen, der uns kontrolliert, sondern einfach sagen, okay, wenn das in der Bibel steht und wenn Jesus das so sich vorstellt, dann möchte ich auch auf jeden Fall so leben und dann möchte ich nicht irgendwelche anderen Sachen machen. Also von daher, wenn ich jetzt gesagt habe, es ist eine Information, dann ist das hundertprozentig richtig, aber ich glaube auch, dass Gottes Wort immer eine Handlungsanweisung auch an uns hat und dass es nicht mehr so eine Information ist, wo man sagen kann, so ja, ist nett, ich habe die Meinung gehört, aber dann doch was anderes machen, sondern dass wir es uns auf jeden Fall sehr genau überlegen sollten, wie wir dann mit Gottes Wort auch weiter umgehen und wie wir darauf reagieren. Der Thessalonicher Brief, eigentlich beide Thessalonicher Briefe und auch ein ziemlich großer Teil des Neuen Testamentes, beschäftigen sich mit der Frage, wie man eigentlich als Christ leben sollte. Also es geht darum, dass die Apostel immer wieder den Gläubigen gesagt haben, das und das ist Jesus-mäßig, das und das ist un-Jesus-mäßig und auf diese Weise sollt ihr euch verhalten und auf jene Weise sollt ihr euch nicht verhalten. Und in meiner Hoffnung für alle ist dieses Kapitel auch überschrieben damit, wie man sich als Christ verhalten soll. Und es geht nicht nur um Sex in dem Kapitel, sondern es geht nachher auch um die Auferstehung und die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod. Und es geht um Finanzen und um alles Mögliche. Und Gott bietet viele Informationen darüber, wie er meint, dass das Leben der Menschen untereinander laufen kann und wie man sich so verhalten kann in der Welt, dass man einen gesunden Umgang mit den Dingen hat und dass man auf eine gute, positive Weise in der Welt lebt. Und das Ziel des Ganzen ist Heiligkeit. Das ist jetzt hier in der Hoffnung für alle Übersetzung ein bisschen komisch formuliert. Da heißt es, dass wir so leben sollen, dass Gott Freude an euch hat. Aber jede andere Bibelübersetzung, die ich kenne, sagt eigentlich, es geht darum, dass sie ein heiliges Leben führt oder dass sie ein geheiligtes Leben führt. Das ist so der absolute Hintergrund, das ist das Ziel des Ganzen. Und ich glaube, dass es schon richtig übersetzt ist, weil letzten Endes Heiligkeit bedeutet, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und deswegen ist das nicht falsch, das so zu sagen. Jetzt ist es aber so, dass, meine ich, das Wort Heiligkeit ganz extrem oft missverstanden worden ist in der Kirchengeschichte und dass das auch heute noch der Fall ist. Und wir haben seltsamerweise oft so eine Einstellung, dass heilig alles das ist, was keinen Spaß macht. Und das kannst du in der Kirchengeschichte durch alle Jahrhunderte hindurch verfolgen. Es gab immer Prediger und ganze Gemeindebewegungen, die gesagt haben, so alles, was gerade cool ist, alles, was die Leute gerade gerne machen, alles, was Spaß macht, alles, was mit Lebensqualität zu tun hat, ist nichts, was man als Christ tun darf, sondern Christentum bedeutet eigentlich, in den sauren Apfel zu beißen und ein Leben zu führen, wo man sich schon automatisch auf den Himmel freut, weil das Leben einfach keinen Spaß macht. Und das ist so ein Bild, das sich ja leider bis heute so erhalten hat, Also viele Nichtchristen meinen ja, dass Christentum genau das ist, irgendwie eine total weltabgewandte Religion, wo kein Mensch irgendwelchen Spaß hat und wo es einfach total ätzend ist, drin zu sein. Und ich habe Bücher, so viele Bücher über so viele Lebensbereiche, die Menschen geschrieben haben. Und es geht immer wieder darum, dass das nichts Gutes ist. Ich habe mehrere Bücher über Rockmusik, die man als Christ nicht hören darf. Ich kenne einige Bücher über Tanzen, etwas, was man als Christ auch auf gar keinen Fall machen darf. Wenn ihr den Namen der Rose mal gesehen habt, diese Verfilmung auch von Umberto Eco, da ist so diese absurde theologische Diskussion angeschnitten, ob man als Mensch lachen darf oder ob nicht Lachen eher irgendwie etwas ist, was Affen machen, aber halt Gott überhaupt nicht macht. Und halt so diese totale Freudlosigkeitsdebatte und diese Diskussion darüber, ob man überhaupt irgendwie was Nettes haben darf. Und das wirkt sich selbstverständlich auch aus auf das Thema Sexualität. Und so gibt es tatsächlich einige Strömungen, die sagen, Sexualität ist so eine Sache, das ist so eine Art notwendiges Übel. Man muss das machen, sonst vermehrt sich die Menschheit nicht mehr und sonst ist unsere Generation die letzte. Aber eigentlich ist es irgendwie etwas, was total unangenehm ist, was ätzend ist und was aufhören sollte. Das geht so weit, ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht, es gab so in etwas biederen Zeitaltern, wo also man eine sehr rigide Sexualmoral hatte, gab es sogenannte Sexkleidungsstücke, also die hießen nicht so, aber das waren Bekleidungen, die man angezogen hat, um sich zu vermehren. Und die sehen so ein bisschen aus wie Sachen, die man heute bei Beate Uhse kaufen würde, also so lange Gewänder, die vorne so einen kleinen Eingriff hatten. Den konnte man dann zuknöpfen oder eben so nach Bedarf auch aufknöpfen. Und es war halt so, dass selbst Ehepaare einander niemals nackt gesehen haben, sondern man hat sich also dann völlig mit diesen Dingern bekleidet ins Bett gelegt und wenn dann das Licht aus ist, dann hat man dann irgendwie unten den Eingriff aufgemacht und hat getan, was man eben tun muss, um so seinen ehelichen Pflichten nachzukommen und die Gesellschaft vorm Aussterben zu retten. Und das ist komischerweise bis heute noch, ist das irgendwie so ein Bild, irgendwie dass gerade irgendwie manche Christen meinen, Sex wäre etwas, was keinen Spaß machen dürfte und was eigentlich idealerweise irgendwann aufhört. Also dann gibt's auch tatsächlich irgendwie Bücher und Predigten drüber, also ich bringe euch das nicht mit, irgendwie ihr müsst auch nicht nachforschen, glaubt es mir einfach, es gibt sowas damit wie tatsächlich, wo es dann halt darum geht, dass man sich durch die Pubertät quält, indem man halt Zitronen isst und an nichts anderes denkt. Dann ist man verheiratet und setzt ein paar Kinder in die Welt und dann hört irgendwann auch Gott sei Dank wieder das sexuelle Gelüst auf und man ist endlich frei davon und kann sich ganz dem Herrn widmen. Und ehrlich gesagt, ich halte das für totalen Blödsinn. Also ich bin sicher, dass Christentum keine Religion ist, die uns Spaß verbietet und dass letzten Endes Gott ein Spaßgott ist. Also will ich nicht zu platt sagen, aber ich glaube, dass Gott echt daran interessiert ist, dass wir Spaß im Leben haben, dass wir Lebensqualität haben und dass wir ein gutes Leben haben. Und klar, es hat manchmal was mit Leiden zu tun und sowas. Es ist nicht alles irgendwie eitel Sonnenschein irgendwie, aber letzten Endes irgendwie das, was Gott möchte, ist, dass wir ein gutes Leben führen und dass wir Lebensqualität haben und nicht irgendwie, dass wir irgendwie die Sauertöpfe der Welt sind und zu Recht keiner mit uns was zu tun haben möchte und gar auch mit unserem Gott nichts zu tun haben möchte, weil wir einfach Leute sind, die total unattraktiv leben. Und was aber einfach Tatsache ist, ist, dass Gottes Wort uns Maßstäbe an die Hand gibt und sagt so, es gibt halt für alles so einen bestimmten Rahmen, in dem es stattfinden sollte. Und man kann mit allen Dingen, die gut sind, auch so umgehen, dass sie uns fertig machen und dass sie letzten Endes nicht mehr dazu führen, auferbaulich zu sein, sondern dazu führen, uns kaputt zu machen. Und das, was hier als Heiligkeit beschrieben ist oder halt dieser Lebenswandel, der Gott gefällt, ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus dann am Ende sagt, nämlich davon, von seinen Leidenschaften umhergetrieben zu sein und nicht mehr über sich selber zu herrschen, keine Selbstkontrolle mehr zu haben, sondern immer unter dem Zwang zu stehen, alles haben zu wollen, was einem gerade gefällt, alles tun zu müssen, was man gerade machen möchte und nicht mehr die Möglichkeit zu haben, nach anderen Werten zu leben, sondern einfach hin und her getrieben zu sein von jedem Wind der Seele, den man gerade hat und alles haben zu wollen, wo man gerade sein Auge drauf wirft. Und die Bibel sagt, das ist schlecht. Und das ist in jedem Lebensbereich so. Sagt die Bibel, dass man keinen Alkohol trinken darf? Nein. aber sie sagt, man soll kein Alki werden. Sagt die Bibel, dass man keinen Sex haben darf? Nein, aber sie sagt irgendwie, dass man es in einem geregelten Rahmen haben soll und dass Gott Ordnungen dazu aufstellt, wie es dann in Ordnung ist und wie es funktioniert. Aber letzten Endes, wie der Urheber von dem Ganzen, der wollte, dass wir Spaß haben, ist nicht der Teufel, das ist nicht irgendwie dämonisch unser Leben gekommen, sondern es war Gott selbst. 1. Mose steht irgendwie, dass Gott den Menschen schuf und er schuf sie als Mann und Frau. Und ich glaube, er wusste ganz genau, wie viel Spaß die beiden haben würden zusammen. Und er wusste ganz genau, wie dass er sie so ausgestattet hat, dass sie ja auch gerne wieder dazu beitragen, dass die Menschheit sich weiter vermehrt. Und dass das keine unangenehme, fiese Pflicht ist. Also Bibel ist definitiv nicht irgendwie total leibes- oder lustfeindlich. Und ich glaube, an dem Punkt ist unsere Gesellschaft manchmal total schizophren. Weil auf der einen Seite ist das, was uns vermittelt wird und was wir gerade durch Werbung mitbekommen und in Film und Fernsehen und durch die Kultur mitbekommen, ist, du kannst alles machen, was du willst und du solltest auch alles machen, was du willst. Es geht darum, sich selbst zu verwirklichen, es geht darum, irgendwie das Maximum an Spaß irgendwie rauszuholen und kümmere dich nicht darum, ob es möglicherweise Konsequenzen haben wird, denn es hat ohnehin keine Konsequenz und du kannst das einfach machen. Der höchste Wert ist Spaß. Und die Schizophrenie ist, dass auf der anderen Seite die gleiche Gesellschaft auch weiß, dass das nicht so funktioniert und dass man sich zu Tode amüsieren kann und dass alles, was in Grenzen Spaß macht, in großen Dosen genossen auf einmal in etwas total Gefährliches wird und anfängt, sich gegen uns zu wenden. Und so sind die gleichen Leute, die sagen, ja, man kann jede Menge Lebensqualität haben, machen dann oft die Erfahrung, dass es nicht mehr angenehm ist, wenn man mehr als ein angenehmes Glas Wein trinkt, sondern auf einmal irgendwie an der Flasche hängt. Und im sexuellen Bereich ist das irgendwie ganz genau das Gleiche. Also mittlerweile boomt das so sehr. Es gibt einen richtigen Seelsorgemarkt oder einen Psychotherapiemarkt, der sich mit Leuten beschäftigt, die irgendwie sexsüchtig werden, die es einfach nicht mehr aus ihrem Kopf rauskriegen, die ihre Beziehungen zerstören, ihr ganzes Leben zerstören, mit einem Lebensstil, der letzten Endes überhaupt nichts mehr irgendwie Positives bringt, aber immer noch irgendwie total spaßorientiert ist. Ich habe jetzt irgendwo eine Predigt mal darüber gehört und der Mann zitierte, Will Smith. Und Will Smith war in irgendeiner Talkshow und ist dann irgendwie gefragt worden, was ist das Geheimnis für eine gute Ehe? Und er sagte, nicht fremdgehen. Und ich dachte, ja, da ist schon was dran. Ist sicherlich nicht das einzige Geheimnis einer guten Ehe, also das wäre definitiv so ein bisschen wenig. Aber ist tatsächlich, ne, wenn du so sehr von deinem Trieb beherrscht bist, dass du deine Beziehungen deswegen zerstörst, dass du gar nicht mehr anders kannst, als trotzdem dann mit anderen Frauen oder Männern ins Bett zu gehen, dann ist es definitiv eine Sache, die völlig daneben ist und die nicht mehr positiv ist und ganz weit von Gottes Heiligkeit entfernt ist. Jetzt natürlich die große Frage, wie kriegt man da Fleisch dran? Also was ist denn jetzt so dieser Rahmen, den die Bibel sich vorstellt für Sexualität? Und ich sage jetzt mal ganz ausdrücklich, ich rede hier von richtiger Sexualität, also von irgendwie Geschlechtsverkehr, Kopulation, Beischlaf, wie auch immer du das gerne nennen möchtest. Ordinärere Wörter gibt es auch zuhauf, aber die kenne ich alle nicht. Und es gibt ja da wirklich die absurdesten Diskussionen, ne? So ab wann fängt Sex an irgendwie, und da haben sich auch echt Leute den Kopf drüber zerbrochen ohne Ende, bis zu welchem Hosenknopf man gehen kann irgendwie, und ist Küssen eigentlich irgendwie schon Sexualität und muss man das irgendwie schon reglementieren, oder einige sagen, dass selbst verlobte Paare nicht zusammen in einem Zimmer übernachten sollen, also Beischlaf hin oder her, das geht sowieso nicht, aber dass die nicht irgendwie zusammen übernachten dürfen, noch nicht mal in einem Schlafsaal, wo noch mehr Menschen dabei sind. Und da will ich gar nicht so drauf eingehen. Also das, worum es mir jetzt geht, ist wirklich irgendwie erstmal irgendwie Geschlechtsverkehr und so andere Grenzen, irgendwie die überlasse ich eurer eigenen Fantasie, die ja jetzt wahrscheinlich ohnehin schon sehr angesprungen ist. Und da möchte ich nicht so total drauf eingehen. Also der Rahmen, den die Bibel hat so für Sexualität, ist die Ehe. Und das ist so der Punkt, wo ich selber mich sehr schwer mitgetan habe. So auf der einen Seite war mir das von Anfang an klar, so seit ich Christ war, wusste ich, dass Gott Verbindlichkeit in sexueller Hinsicht extrem schätzt und dass er die Ehe als eine sehr gute Sache findet. Auf der anderen Seite fand ich es extrem schwer, das von der Bibel her zu argumentieren, dass tatsächlich Ehe so Gottes Idealbild ist. Und so war uns das also immer klar, wie Alex und mir irgendwie, dass wir heiraten wollen und wie, dass es da vorher auch irgendwie keinen Geschlechtsverkehr zu geben hat. Aber ich fand es super schwer, irgendwie in der Bibel jetzt die Stelle zu finden, wo steht, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Und tatsächlich ist es auch so, diese klare Stelle gibt es nicht. Ich habe selbst in den ganz versteckten Prophetenbüchern nachgeguckt, irgendwie selbst da, wo keiner liest, irgendwie bei Amos und so, da stand auch nichts bei. Auch nicht mal etwas, was so sehr deutlich in die Richtung geht. Aber was man sehr deutlich sehen kann trotzdem, ist, dass es oft impliziert wird. Dass es oft die Rede irgendwie davon ist, dass damals geheiratet wurde. Und auch wenn diese klare Bibelstelle vielleicht nicht so deutlich drin ist, ist es doch so, dass es ganz deutlich eigentlich wird, wie für jeden, der mal vorurteilsfrei an Gottes Wort rangeht und das mal versucht, ohne irgendwie negative Hintergedanken zu lesen, ist es eigentlich schon sehr deutlich, dass es immer irgendwie Ehe gegeben hat und dass Ehe und Sexualität immer zusammengehört haben. Ganz deutlich ist es dann bei Paulus im 1. Korinther 7, wo er sagt, okay, wer sich nicht enthalten kann und wer einfach wirklich Begierde hat an dem Punkt, der soll besser heiraten, als in Begierde zu brennen. Es ist besser, irgendwie, dass man heiratet, als dass man jetzt so eine unerfüllte Sehnsucht in sich hat. Dann soll man lieber heiraten. Er sagt das ein bisschen negativ, weil Paulus ja selber überzeugter Single war. Und auch das jedem empfohlen hat und gesagt hat, ist eigentlich viel, viel besser, als jetzt sich zu verheiraten, ist besser, ehelos zu bleiben. Aber wenn es sich anders geht, dann heiratet doch wenigstens. Und da ist es halt auf jeden Fall drin, ne, dass Heirat dazugehört und dass Heirat eben irgendwie für die Sexualität der entsprechende richtige Rahmen auch ist. Jetzt ist die große Frage natürlich, warum ist das so? Also mir persönlich würde das völlig reichen. Wenn Gott mir sagt, spring, dann springe ich. Wenn Gott mir sagt, heirate, dann heirate ich. Und ich hab's nicht nötig. Ich brauche das nicht, dass Gott mir erklärt, warum das so ist. Auf der anderen Seite geht es, glaube ich, den allermeisten anderen Menschen anders. Und sie sagen, ja, das ist doch irgendwie eine Sache, wo Gott uns eigentlich um den Spaß betrügen möchte. Und das ist doch irgendwie alles total alte Vorschriften. Und warum soll man sich denn überhaupt dran halten? Und da ist es dann natürlich schon besser, wenn man mehr hat als das Gebot. Und vielleicht noch eine Erklärung dazu geliefert bekommt, warum es eigentlich so sein sollte und warum Gott sich das so vorstellt. Und einen Grund dafür finden wir im 1. Mose 2, ich glaube Vers 14 ist das. Ganz bekannter Bibelvers kommt in jeder zweiten Traupredigt vor. Da heißt es, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er wird seinem Weibe anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein, so sagt Luther das. Und dieses Anhangen ist tatsächlich gut übersetzt, auch wenn das ein bisschen altmodisch klingt. Und es bedeutet, dass man in eine tiefe emotionale Bindung zueinander kommt. Und das gleiche Wort kann auch für normale Freundschaften verwendet werden. Weil wenn man es jetzt im Zusammenhang sieht mit dem Ein-Fleisch-Werden, was also ein Synonym ist für den Geschlechtsakt, also man hat keine deutlichen Worte damals verwendet, irgendwie in der Schrift, Hochsprache zumindest nicht, und deswegen hat man es umschrieben. Und wenn man beides zusammennimmt, dann heißt das eigentlich, dass du durch Geschlechtsverkehr auf eine emotionale Ebene kommst oder eine emotionale Bindung eingehst, die über das hinausgeht, was Menschen normalerweise haben. Und ich meine, dass das eine Beobachtung ist, die die meisten Menschen wahrscheinlich schon mal gemacht haben und die eigentlich wirklich Alltagslogik ist. Wiederum ist das etwas völlig anderes, als die Welt uns erzählt. Also die Welt sagt ja ganz oft irgendwie, es ist einfach nur körperlich. Es ist einfach nur Sex und weiter nichts und da passiert nichts weiter. Es ist nur eine körperliche Sache. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann merkt man, dass tatsächlich irgendwie das passiert, was die Bibel da sagt. Nämlich, dass eine Verschmelzung stattfindet. Und dieses hebräische Wort wird in manchen englischen Bibelübersetzungen mit Unity übersetzt, also mit Einheit. Also die beiden werden tatsächlich eine Einheit. Und das heißt nicht auf irgendeine mystische Weise vor Gott, sondern es findet eine Verschmelzung statt. Und das ist hundertprozentig so. Also vielleicht, wenn du zu viele Geschlechtspartner gehabt hast, irgendwie dann merkst du das nicht mehr. Man kann sein Herz hart machen gegen sowas wie gegen alles andere auch. Aber das Normale ist eigentlich wirklich, wenn Sex dabei ist, und dann vertieft sich eine Beziehung extrem und es ist super schwer, diese Beziehung nachher wieder zu brechen. Es ist natürlich möglich, irgendwie, aber es ist tatsächlich so, wie man es manchmal ein bisschen kitschig sagt, so ein Stück Herz verliert man dabei, das bleibt beim anderen und es macht etwas mit ein. Es ist einfach eine Emotionalität da, die man nicht ohne weiteres wieder auseinandergebrochen kriegt. Und ich glaube, dass man es im Negativen auch ganz oft sieht. Es gibt so viele wirklich gruselige Beziehungen, die nur noch durch Sex aufrechterhalten werden, wo man eigentlich irgendwie sagt, so, nee, wir sind schon längst nicht auseinander, aber so diese komische Verbindung ist immer noch da, dieses Zusammengeschweißte ist immer noch da und man hängt aneinander, es ist irgendwie etwas Emotionales da und man kriegt es nicht ohne weiteres zerbrochen. Und was Bibel dann sagt, ist, hey, wenn das eh so ist, wenn du sowieso irgendwie durch Sexualität mit jemand anders eins wirst und ein Stück von deinem Wesen mit diesem anderen verschmilzt, dann mach es doch gleich in einem Rahmen, wo du davon ausgehen kannst, dass du eben nicht wieder es zerbrechen musst und ein Stück von dir verlierst, sondern wo du davon ausgehen kannst, dass es wirklich etwas Lebenslanges und es ist irgendwie diese Verbindung da. Denn dann wird es ja dazu führen, dass diese Verbindung, die ohnehin auf Ewigkeit und Länge angelegt ist, dass die dann weiter sich vertieft und damit eigentlich etwas sehr Gewünschtes eintrifft, wo man es sonst vielleicht irgendwie gar nicht so gerne haben möchte, dass es noch viel, viel tiefer wird. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, irgendwie, dass sich One-Night-Stands normalerweise morgens nicht mehr so gut anfühlen, wie sie sich nachts angefühlt haben. Und dass man dann vielleicht manchmal morgens denkt, oh scheiße, das hätte ich vielleicht doch lieber nicht gemacht. Und das war nicht die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, weil irgendwie immer so etwas Schales zurückbleibt dabei. Und jetzt sagst du vielleicht so, ja, aber das ist ja eine total antike Sache. Also damals, als Paulus das geschrieben hat, da war es halt einfach so, die Menschen haben geheiratet, irgendwie, aber das passt ja in unsere Kultur heutzutage überhaupt nicht mehr rein. Und damals war es ja einfach so, man hatte gar keine andere Option. Entweder wurde geheiratet, dann hatte man Sex, oder man hat nicht geheiratet, dann hatte man keinen Sex. Und wenn du das so denkst, dann bist du total und komplett auf dem Holzweg. Und dann würde ich eigentlich fast schon mal empfehlen, dass wenn du jemand bist, der gerne liest, und dann geh mal in eine große Bibliothek und lies mal, wie die Kulturen damals aufgebaut waren, antike Kulturen. Und dann wirst du feststellen, dass das für Frauen garantiert wahr war. Denn da war eine Zweiklassengesellschaft und Frauen galten tatsächlich relativ wenig in dieser Gesellschaft und die hatten keine große Möglichkeit, sich sexuell auszuleben, also bei ihnen war es definitiv so, die hatten Sex mit ihrem Ehepartner und sonst mit keinem, das war einfach so. Bei Männern hingegen war es völlig anders. Im antiken Griechenland war es so, dass jeder etwas besser gestellte Mann, der eine normale Position in der Gesellschaft und vielleicht ein bisschen Geld hatte, normalerweise mehr als eine Sexualpartnerin gleichzeitig hatte. Also jetzt nicht, dass er irgendwie dann immer mit mehreren gleich dann im Bett gelegen hat, aber halt, dass so er nicht nur eine Partnerin hatte, sondern dass er mehrere Partnerinnen hatte. Und Thessalonich, da wo Paulus hinschreibt, das war damals schon eine Riesenstadt, heute ist Thessaloniki die zweitgrößte Stadt in Griechenland, ist eine Stadt am Hafen, also mit sehr vielen kulturellen Einflüssen und sehr viel Möglichkeiten eigentlich, also schon im Grunde genommen ein bisschen vergleichbar mit modernen Großstädten. Und die Gesellschaftsordnung damals war so, dass sogar die Frauen verschiedene Bezeichnungen hatten. Also es gab verschiedene Worte für Frau. Und je nachdem, was du in der griechischen Literatur findest, weißt du, welche Funktion die hatte. Und jeder Mann hatte normalerweise eine Gynä. Und das kennt man von Gynäkologie, das ist Frauenheilkunde. Und die Gynä war so das, was man als normale Ehefrau vielleicht bezeichnen würde. War die Frau, mit der man verheiratet war und mit der man Kinder hatte und dann die Kinder großgezogen hatte. Die Ehen waren allerdings arrangiert, also da waren keine Liebesheiraten und so war eigentlich, dass man mit der Gyne nicht besonders viel zu tun hatte, also mit der hat man Kinder gehabt und die hat die Kinder großgezogen und das war es dann aber auch eigentlich. Neben der Gyne hatte man normalerweise noch eine Hetaira, da kommt das Wort Hetäre her, das wir im Deutschen manchmal noch verwenden. Muss man ja auch nicht verwenden, aber steht, glaube ich, noch im Duden. Und eine Hetäre war so die zweite Frau im Leben eines Mannes. Und das war normalerweise so eine Art intellektuelles Gegenüber. Also es konnte vorkommen, dass man mit seiner Hetäre auch schläft, aber eigentlich war die mehr so für den Austausch und für tiefe Gespräche beim Rotwein abends, irgendwie was man mit der Frau nicht machen konnte oder wollte. Das hat man mit seiner Hetäre gemacht. Und neben der Hetäre hatte man dann auch noch eine Pylake. Und die Pylake war jetzt also tatsächlich so das Betthäschen. ich das mal vielleicht sagen. Und die Pylake war normalerweise eine Hausangestellte, wobei das also jetzt sehr optimistisch dargestellt ist. Also normalerweise war das eine Haussklavin. Und die hatte halt irgendwelche häuslichen Pflichten dazu verrichten und war eben auch für sexuelle Sachen einfach da. Wenn man jetzt entsprechend reicher war, hatte man natürlich mehrere Pylakes und hatte mehrere Frauen da. Und als ob das noch nicht reichen würde, gab es damals jede Menge Tempelprostitution. Also der religiöse Kult sah es einfach vor, dass man Geschlechtsverkehr hatte während der Gottesdienste, die halt wilde Orgien gewesen sind. Und das war halt für Männer auch irgendwie ganz normal. Du gehst in die Gemeinde und hast da irgendwie sexuelle Kontakte und meinst das irgendwie auch noch im Namen Gottes zu tun. Also im Grunde genommen ein total abgefahrenes, ziemlich perverses System, das aber ganz klar sagte, es war keine Fixierung auf eine Frau da, sondern es war normal für erwachsene Männer, mehrere Frauen gleichzeitig am Laufen zu haben. Und in diese Kultur kommt Paulus jetzt und sagt, okay Freunde, das ist ab heute vorbei. Ab heute eine Ehefrau. Ab heute wird geheiratet und es gibt eine Frau, der ihr verpflichtet seid. Und das ist so abgefahren, das merkt man heute nicht mehr beim Lesen des Neuen Testamentes. Aber Jesus und die Apostel haben den Frauen einen gesellschaftlichen Wert gegeben, den es in antiken Kulturen nicht gegeben hat, also schlichtweg nicht. Jesus hat über Scheidung geredet und am Ende der Predigt, und die kommen die Jünger zu ihm und sagen, boah Jesus, ey, wenn das so bestellt ist, dann ist es ja total schlecht für einen Mann, dass er heiratet. Und Jesus sagt so, ja, hier herrschen einfach ein paar Regeln. Und dann kommt irgendwie Paulus und sagt irgendwie, wer Ältester sein kann im Timotheusbrief. Und ein Kriterium ist, ein Ältester muss Mann einer Frau sein. Und ich habe mich immer gefragt, so, hey, was soll das? Und warum sagt er, dass er nur eine Frau haben soll? Und der Grund dafür ist, dass es einfach normal war. Irgendwie die heidnischen Menschen drumherum, die hatten einfach mehrere Frauen. Und Paulus sagt hier ganz deutlich, und das geht nicht mehr, das hört jetzt auf. Und was er damit sagt, ist, dass Ehe ein Bund ist zwischen Menschen, der vor Gott und der Welt geschlossen wird, und dass dieser Ehebund etwas damit zu tun hat, dass man eine Person in seinem Leben hat, die wichtig ist. Dass man nicht mehr aufteilt. Dass man nicht mehr sagt, irgendwie, gut, das ist meine beste Freundin oder mein bester Freund irgendwie und der oder die ist jetzt irgendwie für Sex da. Sondern dass man sagt, es gibt eine Person, die mir besonders wichtig ist, die Gott mir vielleicht gegeben hat, mit der ich einen Bund eingegangen bin und mit der ich jetzt zusammen bin. Und das hat zum einen der Frau einen gesellschaftlichen Wert gegeben, der absolut unbeschreiblich über dem gelegen hat, was es damals gegeben hat. Das zeigt aber auf der anderen Seite wie auch ein Bild für Ehe, das ich total toll finde. Nämlich, es heißt irgendwie, dass du eine Person hast, die alles für dich ist und wo du alles für die Person bist. Und ich glaube, dass das eigentlich etwas ist, was sich jeder von uns wünscht und dass Ehen auch daran kaputt gehen oder Beziehungen daran kaputt gehen, dass du vielleicht noch irgendwie so einen besten Freund hast und mit dem du alles beredest, irgendwie, was du irgendwie mit deinem Partner nicht besprechen kannst. Und es gibt irgendwie so Sachen oder werden immer mehr Dinge, die du einfach in deiner Beziehung nicht mehr miteinander irgendwie besprechen kannst und wo du nicht mehr drüber redest und das geht alles wie außerhalb der Beziehung raus, dann ist das etwas, was etwas mit uns macht. Also das ist irgendwie schon fast eine Art von Ehebruch für manche Ehebeziehungen. Es macht irgendwie einen Menschen echt kaputt. Und Paulus sagt hier einfach ganz klar, irgendwie, hey, das soll auch nicht so sein. Es soll wirklich so sein. Eine Person, die dein Alles ist, die wirklich irgendwie etwas für dich ist und für die du einstehst und die du hinein investierst und die gleichzeitig auch in dich hinein investiert. Das ist göttliche Ordnung. Und ich finde das eine super göttliche Ordnung. Also ganz ehrlich, ich komme hier fast ins Schwärmen. Ich habe vorher gedacht, irgendwie, boah, das ist so ein Thema, wer weiß, ob ich da rot werde, aber jetzt, nein, stattdessen freue ich mich eigentlich drüber, es mal predigen zu können. Und jetzt sagst du vielleicht so, ja, aber was ist mit mir? Irgendwie, ich bin jetzt hier schon, wer weiß, wie lange mit jemandem zusammen und wir wohnen vielleicht auch schon zusammen, aber jetzt hier irgendwie, das ist nichts für mich. Was würde der Apostel Paulus denn zu mir sagen? Und ich glaube, das, was Paulus sagen würde, ist wesentlich positiver als das, was wir heute meistens zu so etwas sagen. Ich glaube, dass Paulus so sinngemäß sagen würde, Richtung stimmt schon mal, aber vielleicht geh noch einen Schritt weiter. So das, was er ganz am Anfang gesagt hat. Ich weiß ja irgendwie, dass ihr das schon tut, was wir gesagt haben, aber jetzt bleib nicht dabei stehen, sondern versuch doch noch weiter zu gehen. Jetzt geh doch den ganzen Weg zu Ende und sag nicht, bis hierher bin ich gekommen und ich gehe nicht weiter. Also ich glaube, was Paulus machen würde, wäre wirklich so eine Einladung dahin, dann auch irgendwie den ganzen Bereich in göttliche Ordnung hineinzubringen. Und das Ganze wie vor dir selber und deinem Partner erstmal zu klären, aber dann natürlich auch wie vor Gott und der Gemeinde. Wenn du dabei Hilfe brauchst, stehe ich dir gerne zur Verfügung, oder Wolfgang, also eben schließen wir gerne. Und das ist dann auch durchaus möglich, da aus so einer Unklarheit oder sowas rauszukommen und das auch wirklich auf ein richtig biblisches Fundament zu stellen. Ich möchte noch einen Gedanken irgendwie anmerken. Ich weiß, ich habe schon ziemlich viel gesagt, aber ihr seid ja auch immer noch still und hört, glaube ich, gut zu. Deswegen möchte ich noch eins an die Singles sagen. Jetzt war das hier schon eine absolute Ehepredigt. Und vielleicht sitzt der ein oder andere da und fragt sich ja, was ist mit mir? Ich bin noch aktiv am Suchen. Und was sagt die Bibel denn dazu? Und ich glaube tatsächlich, dass hier in diesen Versen etwas drin ist, was sie sagt. Vers 4, wenn man es genauer übersetzen möchte. Hier ist das mal nach der Elberfelder vorne, es ist fast wörtlich übersetzt. Da heißt es, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse oder zu gewinnen sucht. Das heißt also, das, was die Hoffnung für alle übersetzt als Ehefrau, ist im Griechischen, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, ist es ein Gefäß. Ich glaube, dass es vom Zusammenhang her absolut richtig ist, da Ehefrau zu übersetzen, aber das ist hundertprozentig das, was Paulus gemeint hat. Und trotzdem glaube ich auch, dass es kein Zufall gewesen ist, dass er jetzt nicht irgendwie ein anderes geläufiges griechisches Wort verwendet hat, sondern dass er Gefäß gesagt hat. Und man kann jetzt natürlich sehr vieles darüber sagen, wie man sich verhalten kann, um seinen Partner fürs Leben zu finden und was man für Möglichkeiten hat, diese Suche auf heilige, jesusmäßige Weise anzugehen. Aber ich meine, was Paulus irgendwie damit sagt, ist, geh die Suche so an, dass du etwas suchst, was ein Gefäß ist, in das du dich hineingeben kannst, in das du hinein investieren kannst. Und ich glaube, dass ein Fehler, den wir ganz oft machen, der ist, dass wir nach irgendetwas Perfektem suchen, nach etwas Vollkommenem, und dass wir meinen, wir müssen wir den Partner finden, der genauso diese drei Bereiche abdeckt, die in der griechischen Kultur waren. Also wir brauchen irgendwie einen Partner, der super intelligent ist, mit dem man irgendwie abends über jedes Thema reden kann, der sich für alles interessiert, was mich interessiert, der irgendwie immer Bock hat, sich mit mir auseinanderzusetzen und mit mir zu reden und ein totales Gegenüber ist. Auf der anderen Seite soll der Partner oder die Partnerin aber auch noch irgendwie so die absolute Phylake sein irgendwie und total hübsch und aktiv und natürlich auch nicht aktiver als ich selber irgendwie, aber halt irgendwie immer bereit irgendwie auch zu allen spaßhaften Schandtaten sein. Und wir suchen ganz oft nach Menschen, die einfach vollkommen sind, die total perfekt sind, und übersehen dabei natürlich super gerne, dass wir selber überhaupt nicht perfekt sind. Und ich meine, dass das ganz vielen Leuten echt Probleme bereitet, auch wenn das vielleicht so ein bisschen komödiantisch jetzt rübergebracht ist, aber dass das wirklich oft ein Problem für uns ist, dass wir jemanden haben, den wir eigentlich ganz nett finden, aber dann denken, ja, war die Nase oder der IQ oder irgendetwas oder die Art, wie die kleidet oder irgendwie die Musik, die der Typ hört, und das geht ja gar nicht und ist ja total blöd. Und dass uns das oft davon abhält, in eine Beziehung hineinzugehen, in der wir uns investieren könnten da hinein, dass jemand anders weiterkommt. Und dass wir halt oft ganz egoistisch da dran gehen und vielleicht sogar irgendwie so diese griechische Gesellschaftsordnung uns wieder herbeiwünschen oder irgendwie sogar praktisch leben und sagen so, ja, irgendwie mit dem kann ich irgendwie ganz gut reden und mit der kann ich irgendwie ganz gut ins Bett gehen. Aber das ist es eigentlich auch. Und das ist eine schlechte Einstellung. Also das ist eine Einstellung, mit der man nicht suchen sollte, sondern dann doch lieber irgendwie die Einstellung zu haben, so ja, ich möchte wirklich etwas haben, was auf Langfristigkeit angelegt ist, und ich möchte etwas haben, wo ich mich verschenken kann, wo ich erfüllend sein kann, wo ich irgendwie heilsam sein kann für die andere Person und nicht so sehr irgendwie danach suchen, dass jemand anders irgendwie meine Bedürfnisse befriedigt, was natürlich auch gut wäre, wenn das wäre, aber irgendwie nicht mit dieser Einstellung da dran gehen. Und das ist dann wieder eine Sache, die man auch ganz oft bei Paaren sieht oder was ich ganz oft irgendwie zu hören kriege, wenn ich mit Paaren rede oder bete und bei denen es gerade schlecht geht, dass man wirklich so mit dieser Einstellung daran geht, der andere wird sich schon so ändern, dass er mir gefällt. Und der andere ist auch irgendwie dazu da, mir zu gefallen. Und das funktioniert nicht, kein Stück. Und der Punkt dabei ist wirklich irgendwie, es geht um Heiligkeit und es geht nicht darum, irgendwie uns auszuleben und irgendwie das meiste irgendwie immer für uns rauszuholen, sondern es geht dabei darum, heilsam für andere zu sein, in einem positiven Rahmen zu leben. Und wenn du das bist, also wenn du jemand anders ein Gegenüber bist und wenn du für jemand anders bereit bist, alles zu sein, dann wirst du merken, dass die Person auch immer mehr bereit sein wird, irgendwie alles für dich zu sein und dass es eine Basis ist, auf der Beziehung echt leben kann. Das neulich sagte Alex noch zu mir, irgendwie das war mir gar nicht so klar. Er hat gesagt, irgendwie, als ich früher mal so gothic-mäßig rumgelaufen wäre, das hätte sie total scheiße gefunden. Und das wusste ich gar nicht und hatte sie gar nicht gesagt. Und das hatte mich in dem Moment dann irgendwie total gefreut, irgendwie, ne, dass sie gar nicht versucht hat, irgendwie an mir rumzukrippeln und rumzunörgeln und irgendwie da mich dahin zu bringen, mich jetzt anders irgendwie zu kleiden, sondern dass wir halt einfach ganz normal irgendwie ehemäßig dann weiter gelebt haben. Und irgendwann hat sie dann von selbst aufgehört und jetzt laufe ich nicht mehr so rum und würde es auch nicht mehr machen. Und ich glaube wirklich, dass wir es ganz oft auf eine falsche und selbstsüchtige Weise angehen. Und das ist gerade im Bereich irgendwie Sexualität irgendwie ein total wichtiger Punkt. Ich schätze mal, dass das bei uns und wie hier in der Gemeinde nicht irgendwie so sehr der Punkt ist. Aber ganz oft ist es doch so, wie wenn man sagt, dass man nur irgendwie an der Sexualität interessiert ist, dann ist das doch eigentlich zu sagen, ich will deine Ekstase kennenlernen, ich will irgendwie Spaß mit dir haben, aber der ganze andere Rest, der interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, wie du so drauf bist, mich interessiert nicht, will ich deine schlechten Seiten sehen, ich will eigentlich auch nicht deine guten Seiten sehen, ich will auf keinen Fall sehen, wie du alt wirst, ich möchte nicht mal an deinem Krankenbett sitzen, sondern alles, was ich will, ist ein bisschen Spaß mit dir haben. Und ich glaube, letzten Endes sind wir so auf den Punkt gebracht, so möchte keiner behandelt werden und so sollten wir auch keinen behandeln. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr. Ich danke dir, dass du Rahmen absteckst für uns und dass es gut ist, sich in diesen Rahmen zu bewegen. Und ich bete, dass du unsere Herzen weiter bewegst und